Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor der Bundestagswahl stellt SPD-Spitzenkandidat Schulz Unterschiede zu Kanzlerin Merkel in den Mittelpunkt seiner Kampagne. Schulz sagte, Programmpunkte, die für ihn von entscheidender Bedeutung seien, würden von Merkel abgelehnt. Dazu gehöre etwa, dass die Renten nicht unter das derzeitige Niveau sinken. Auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2% der Wirtschaftsleistung lehnte Schulz erneut ab.
Endspurt. Knapp 2 Wochen vor der Bundestagswahl präsentiert der SPD-Vorsitzende 4 Kernversprechen als Bedingung für eine künftige Koalition und will damit zugleich das Profil der Partei gegenüber der Union schärfen.
Ich kann mal eins ganz klar sagen. Wer Merkel ablösen will, der muss Schulz wählen, der muss die SPD wählen. Das ist völlig klar.
Das sind die 4 Kernforderungen. Gleiche Löhne für Frauen und Männer, Chancengleichheit in der Bildung, gerechte Renten und ein solidarisches Europa. Auch in ganzseitigen Zeitungsanzeigen und per Videobotschaft hatte Schulz seine Bedingungen publiziert. Zugleich wies er Spekulationen über eine Neuauflage der Großen Koalition zurück. Welche Koalitionen stattdessen in Betracht kämen, ließ er allerdings offen. Noch sei nichts entschieden. Schulz spekuliert auf die unentschlossenen Wähler.
Das bedeutet, wenn es so viele nicht entschiedene Wählerinnen und Wähler gibt, dass für alle Parteien, auch für meine, alle Chancen da sind. Und deshalb kämpfen wir natürlich, und Sie sehen hier einen kämpferischen Mann.
Entscheidend für die nächste Bundesregierung ist nicht zuletzt auch das Abschneiden der kleinen Parteien. Laut Umfragen hat Schulz derzeit praktisch kaum eine Chance, Bundeskanzler zu werden. Doch noch gibt er sich nicht geschlagen. Er will im Schlussspurt durch klare Zuspitzungen punkten. Nach jetzigem Stand allerdings hat die SPD nach der Bundestagswahl nur 2 Optionen. Noch einmal Große Koalition oder aber Opposition.
Auch die Linkspartei schärft vor der Wahl noch einmal ihr Profil. Ein Strategiepapier stellt die Armutsbekämpfung in den Mittelpunkt. Geringverdiener sollen entlastet und der Mindestlohn soll angehoben werden. SPD und Grünen wirft die Partei vor, sich nicht deutlich genug von der Union zu unterscheiden. Besonders wichtig ist es der Linken, mehr Stimmen zu erhalten als die AfD.
Die AfD auf Platz 3 im Bundestag, das will Katja Kipping verhindern. Denn deren Spitzenkandidaten würden sich rassistisch und antidemokratisch äußern, so die Parteivorsitzende der Linken.
Nicht nur, dass die AfD enge Kontakte zu Neonazi-Strukturen hat, sondern dass sie auch für die Alltagsnöte und Sorgen der Menschen keine Lösung anzubieten hat, weil sie gegen eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer ist. Das sind quasi Steuergeschenke für Millionäre, die sie machen möchte. Aber damit fehlt Geld, um wirkliche Probleme in Angriff zu nehmen.
Genau diese Steuern will aber die Linke erheben, um soziale Probleme zu lösen. In einem Strategiepapier vor der Wahl nennt sie höhere Löhne und Armutsbekämpfung als wichtige Ziele. Das will sie unter anderem durch einen höheren Mindestlohn von 12 Euro erreichen. Außerdem verspricht sie den Bau von mindestens 250.000 sozialen oder gemeinnützigen Wohnungen im Jahr zu fördern. So will sich die Linke auch zur SPD und den Grünen abgrenzen, so Gregor Gysi.
Unsere Grünen neigen ja dazu, die ökologische Frage zu stellen und die soziale Frage häufig offen zu lassen. Sie waren ja zum Beispiel beteiligt an der ganzen Agenda 2010, aber auch an der Senkung des Spitzensteuersatzes und anderes. Und heute liebäugeln Sie ja auch mit der Union.
Die Linke müsse sich aber auch ökologischen Themen mehr widmen.
Noch belegt die Linke selbst Platz 3 im Bundestag. Deswegen ist der derzeit knappe Wettlauf um diese Position für sie besonders wichtig. Würde sie ihn an die AfD verlieren, wäre das für die Partei bitter. Denn schon bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind viele ihrer Wähler zur AfD abgewandert.
Private Autobahnbetreiber haben in den vergangenen 2 Jahren insgesamt rund 10 Millionen Euro mehr aus der Bundeskasse erhalten, als ihnen zusteht. Das Verkehrsministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung. Hintergrund ist, dass auf einigen Streckenabschnitten die Autobahnbetreiber einen Anteil der Lkw-Maut bekommen. Wegen Unzulänglichkeiten bei der Erfassung fällt diese Summe aber regelmäßig zu hoch aus.
Private Betreiber bauen Autobahnen und bekommen im Gegenzug jahrzehntelang Mauteinnahmen. Bei älteren Verträgen dieser öffentlich-privaten Partnerschaften hat der Bund zu viel an die Betreiber gezahlt. Das Verkehrsministerium spricht selbst von schätzungsweise 5 Millionen Euro jährlich.
Deswegen gibt es jetzt Gespräche mit den ÖPP-Betreibern, wie man damit umgeht und wie man das Ganze bewertet. Diese Gespräche laufen und werden auch zu einem Ergebnis kommen. Das ist Normalität.
Seit 2 Jahren gilt die Maut nicht nur für 12-Tonner, sondern auch für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Geld bekommen die betroffenen Betreiber eigentlich nur für 12-Tonner. Doch nach Gewicht wird bei Tollkollekt nicht unterschieden, sondern nur nach Schadstoffklassen und Achsen. Die vom Bund gezahlten Beträge sind somit zu hoch. SPD, Linke und Grüne kritisieren das, auch ganz grundsätzlich die Kooperationen mit Privaten im Straßenbau.
Diese öffentlichen privaten Partnerschaften, sie sind undurchsichtig, sie sind undurchschaubar und am Ende kosten sie den Steuerzahler jedes Mal teures Geld, anstatt dass der Staat für seine Infrastruktur selber sorgt. Dafür erhebt er Steuern.
Das Ministerium betont, die zu viel gezahlten Beträge seien unter Vorbehalt überwiesen worden.
Vor allem der Bundeshaushalt soll nicht belastet werden, heißt es im Verkehrsministerium. Das sei das Ziel im aktuellen Fall. Dabei dürfte dem Minister klar sein, dass ansonsten das Modell der ÖPP weiter in Misskredit geraten könnte. Auch wenn er immer wieder darauf verweist, dass die neuen Verträge mit privaten Betreibern deutlich besser seien.
In der Türkei sind offenbar erneut 2 deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Nach Informationen des ARD-Studios Istanbul vermuten Diplomaten einen politischen Hintergrund. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass ein Ehepaar türkischer Abstammung gestern in Istanbul festgesetzt wurde. Einer der beiden sei wohl noch immer in Polizeigewahrsam. Eine Festnahme könne jeden Deutschen treffen, der in das Land einreist, sagte ein Sprecher. Eine Reisewarnung sprach das Auswärtige Amt nicht aus. Die mehrfach geäußerten Forderungen polnischer Regierungsmitglieder nach deutschen Reparationszahlungen haben Unterstützung aus dem Parlament erhalten. Der dortige wissenschaftliche Dienst veröffentlichte heute ein Gutachten, das den Verzicht auf solche Zahlungen im Jahr 1953 verfassungswidrig und ungültig nennt. Die Bundesregierung wies die Forderungen zuletzt zurück und erinnerte daran, dass Polen seit dem Zweiten Weltkrieg mehrfach bestätigt habe, die damalige Einigung anzuerkennen.
Es ist ein politischer Paukenschlag Polens in Richtung Deutschland. Der wissenschaftliche Dienst des Parlaments hat die Forderungen nach Reparationszahlungen für begründet erklärt. Mit diesem etwa 40-seitigen Gutachten, das heute auch auf Deutsch ins Netz gestellt wurde, soll eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen werden. Die Forderung nach Entschädigungszahlungen sei legitim, so das Gutachten. Ich denke, dass rechtliche Expertisen und die Einschätzung der Verluste, die der polnische Staat erlitten hat, auf jeden Fall berechtigt sind. Durch den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen 1939 kamen etwa 6 Millionen polnische Bürger ums Leben. Der Reparationsverzicht im Jahre 1953 geschah aus Sicht der Studie auf Druck der Sowjetunion. Außerdem habe er nur die DDR betroffen, heißt es in der Begründung. Der polnische Außenminister sprach vor einigen Tagen von 840 Milliarden Euro an materiellen Kriegsschäden. Die Studie betrachtet er zurückhaltend. Man muss eine Analyse der Verluste machen und eine rechtliche Analyse. Erst nach diesen 2 Prozessen können wir eine politische Analyse durchführen und die Situation beurteilen. Ob und wann es zu einer konkreten finanziellen Forderung in Richtung Deutschland kommt, ist unklar.
Die Diskussion um Reparationszahlungen ist wieder entflammt. Dabei erfüllt sie für Polen gleich 2 Funktionen. Innenpolitisch lenkt sie die Diskussion weg von der europäischen Kritik an der Rechtsstaatlichkeit Polens. Und außenpolitisch soll sie Stärke zeigen gegen Deutschland.
Hunderttausende Katalanen haben heute in Barcelona an ihrem Nationalfeiertag für eine Loslösung von Spanien demonstriert. 3 Wochen vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum erklärte der Chef der katalanischen Regionalregierung Puigdemont, eine hohe Beteiligung sei wichtig, um die Abstimmung zum Erfolg zu führen. Die Zentralregierung in Madrid will das Referendum verhindern.
Sie heißt ja und mehr gibt es auch nicht zu sagen. Die Botschaft des Tages lässt in ihrer Schlichtheit nichts zu wünschen übrig. Am 1. Oktober soll abgestimmt werden und dann, das zumindest hoffen sie, dann ist Katalonien frei. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal sind wir ganz, ganz nah am Ziel. Wir hoffen, dass wir heute zum letzten Mal für die Unabhängigkeit demonstrieren, weil sie nämlich am 1. Oktober kommt. Wir zeigen der Welt einmal mehr, dass wir viele sind und dass wir über unsere Zukunft entscheiden wollen. Regierungschef Rajoy wünschte per Twitter einen glücklichen Tag. Tatsächlich sind die Fronten zwischen Madrid und Barcelona aber rettungslos verhärtet. Kein Tag ohne Durchsuchungen, die wie hier von Protesten begleitet werden. Die Polizei sucht nach Urnen, nach Stimmzetteln, nach allem, was mit der Vorbereitung des Referendums zu tun haben könnte. Das Verfassungsgericht in Madrid hat die Abstimmung nämlich für illegal erklärt, was die katalanische Regionalregierung allerdings wenig beeindruckt. Eins ist klar, es gibt im spanischen Strafrecht nicht einen Artikel, der besagt, dass es ein Verbrechen ist, ein Referendum zu organisieren. Noch 3 Wochen bleiben bis zur geplanten Abstimmung und es erscheint mit jedem Tag weniger wahrscheinlich, dass noch ein Kompromiss gefunden wird.
Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag sind in Ägypten mindestens 18 Polizisten getötet worden. Die Angreifer überfielen einen Konvoi auf dem nördlichen Sinai, wo Sicherheitskreisen zufolge zunächst Sprengfallen am Straßenrand explodierten und mehrere Fahrzeuge zerstörten. Danach soll es zu einem Schusswechsel gekommen sein. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag. Auf dem Sinai kämpft ein IS-Ableger gegen Armee und Polizei. Die Vereinten Nationen haben das Vorgehen Myanmars gegen die muslimische Minderheit der Rohingya scharf verurteilt. Die Vertreibung scheine aus einem Lehrbuch für ethnische Säuberungen zu stammen, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Al-Hussein in Genf. Es gebe Satellitenbilder, die zeigten, wie Dörfer der Rohingya niedergebrannt und Menschen auf der Flucht erschossen wurden. Seit Ende August sind mehr als 300.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen. Hurricane Irma ist über den US-Bundesstaat Florida hinweggezogen und hat zum Teil schwere Schäden angerichtet. Straßen wurden überflutet, Bäume entwurzelt und Millionen Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Auf seinem Weg Richtung Norden verlor Irma an Stärke und wurde inzwischen zum Tropensturm herabgestuft. Entwarnung geben die US-Behörden aber noch nicht.
Ob Boote, Autos oder Häuser, Hurricane Irma hat nichts verschont in manchen Teilen Floridas. Die Sturmschäden, heute werden sie sichtbar. Dennoch aufatmen, weil die ganz große Katastrophe ausgeblieben ist. Auf seinem Weg nach Norden hat der Sturm deutlich an Kraft verloren, wurde inzwischen von der Kategorie Hurricane 5 auf Tropensturm heruntergestuft. Die Behörden geben trotzdem noch keine Entwarnung. Vor allem die zahllosen abgerissenen Stromleitungen bleiben brandgefährlich. Rund 6 Millionen Menschen sind allein in Florida ohne Elektrizität. Wir hatten viele Tage Zeit, uns vorzubereiten. Das hat uns geholfen, zu überleben. Wir haben aber immer noch keinen Strom, wie 70% der Leute hier. Wir sind einfach in der Wohnung geblieben mit Trinkwasser und Nahrung und hatten Glück, dass bei uns der Strom nicht ausfiel. In Miami und Orlando hat der Sturm das Wasser weit in die Stadt gedrückt. An Aufräumen ist hier noch nicht zu denken. Die Polizei kämpft inzwischen vielerorts mit Plünderungen. Vor allem Schuhgeschäfte und Supermärkte wurden aufgebrochen und ausgeräumt. Es gab Dutzende Festnahmen. Auch deshalb wurde in manchen Städten Floridas die wegen Irma verhängte Ausgangssperre um einen Tag verlängert.
Einen Überblick über die bisherigen Opfer und Schäden durch Hurricane Irma sowie eine Bilderstrecke finden Sie in unserer Tagesschau-App.
Die USA haben an die Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. In New York verlasen Angehörige die Namen der fast 3000 Opfer. Terroristen hatten 3 Flugzeuge entführt und in das World Trade Center und das Pentagon gesteuert. Hier gedachte US-Präsident Trump der Opfer. Eine 4. gekaperte Maschine war in Shanksville abgestürzt. Ein Gedenkturm aus Windspielen soll dort im kommenden Jahr fertiggestellt werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. September.
Unter Tiefdruckeinfluss dauert das wechselhafte und kühle Wetter an. Dazu wird es am Mittwoch stürmisch. Heute Nacht regnet es anfangs im Süden noch etwas, sonst klingen die Schauer ab. Am ehesten treten sie noch an der Nordsee auf. Morgen ist es im Süden dicht bewölkt, ab und zu fällt Regen. Sonst stellt sich ein Wechsel von Sonne und Wolken ein, mit Schauern, örtlich auch kurzen Gewittern. Länger trocken bleibt es im Osten. Heute Nacht kühlt es ab auf 14 bis 6 Grad. Morgen werden im Bayerischen Wald 11, rund um Berlin bis zu 20 Grad erreicht. Am Mittwoch viele Wolken und Regen, im Norden und Westen Sturmböen, an den Küsten orkanartige Böen. Am Donnerstag in der Mitte und im Süden oft regnerisch, sonst wie auch am Freitag wechselhaft mit Schauern und kurzen Gewittern.
Um 22.30 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Atomkonflikt mit Nordkorea, gibt es schärfere Sanktionen gegen Pyongyang und ein Mann will Frieden. Besuch beim Dalai Lama im indischen Exil. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.